Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die National Hockey League ist zurück. Nach der Olympiapause geht's am Mittwoch weiter und es gibt einige Themen, die jetzt interessant werden in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Ich werde versuchen, euch ein bisschen vom Zeitplan, von den Kalenderdaten abzuholen, dabei dann auch einiges an Neuigkeiten einbauen. Wir haben die Rückkehr der NHL nach Deutschland. Kleines Augenzwinkern dabei, werdet ihr gleich merken. Wir haben einen Trade schon gehabt im Hinblick auf die Trade-Deadline und diverse andere Themen, die interessant werden könnten. Natürlich gibt es auch vieles, was so ein bisschen in der Schwebe ist, wo man gar nicht weiß, ob da etwas draus wird. Und ich versuche heute nochmal einen Überblick zu geben, damit ihr dann nach den knapp zwei Wochen jetzt Olympia wieder informiert in die Regular Season, in den Rest der Regular Season rein startet. Es geht heute Nacht weiter mit der NHL, das habe ich eben schon erwähnt. Der Schedule hat insgesamt 8 Spiele am heutigen Tag. Da sind auch einige wirklich interessante Partien mit dabei, zum Beispiel Toronto in Tampa, zum Beispiel die Avs zu Hause oder in Utah, in Salt Lake City, Edmonton in Anaheim, Vegas gegen die Los Angeles Kings, das Debüt von Artemi Panarin, also einige Partien und eben dann entsprechend auch interessante Paarungen. Und es ist so, dass die Mannschaften aktuell alle zwischen 55 und 58 Spielen absolviert haben. Bedeutet also, dass die Teams jetzt in den nächsten Wochen zwischen 24 und 27 Partien noch absolvieren müssen. Und das Ganze passiert in einem relativ knappen Zeitraum, denn die NHL Regular Season, die endet am 16. April. Also könnt ihr euch vorstellen, wenn man jetzt sagt, wir haben 27 Spiele, das ist nicht mehr wirklich viel Zeit. Damit würde ich einmal direkt einsteigen in die Tage, in die Kalenderdaten. Also es geht weiter heute am 25. Februar mit eben entsprechend 8 NHL Regular Season Games. Und es folgt direkt am 6. März, also in ungefähr 10 Tagen, die NHL Trade Deadline. Und wir haben gestern dann am Dienstag den ersten Trade gehabt vor der Trade-Deadline. Und zwar war das ein Trade zwischen der Colorado Avalanche und den Pittsburgh Penguins. Die Avs geben Sam Girard und einen Zweitrunden-Pick ab an die Pittsburgh Penguins. Und dafür bekommen sie Brad Kulak zurück. Der Zweitrunden-Pick ist der Avs Zweitrunden-Pick 2028. Den 2026er Pick haben sie nicht. Tatsächlich haben sie aktuell gar keinen in den ersten drei Runden in diesem Draft. Danach dann einige, die sie sich geholt haben. Aber einen Erst-, Zweit- oder Drittrunden-Pick in diesem Jahr haben die Avs nicht. Sie haben tatsächlich 2 Zweitrunden-Picks noch im nächsten Jahr. Da kann man durchaus erwarten, dass sie davon einen abgeben. Erstrundenpicks 27 und 28 haben die Avs auch noch. Und ja, damit gehen wir mal rein in die Analyse von diesem Trade. Erstmal aus Sicht der Pittsburgh Penguins. Natürlich versuchst du weiterhin Assets dort eben entsprechend zu bekommen. Brad Kulak ist sicherlich ein Spieler, der gut gespielt hat in Pittsburgh, der aber eben vielleicht auch nicht Plan der Zukunft sein soll. Sam, das Alter ist 32 Jahre, ist auch Unrestricted Free Agent jetzt im Sommer. Sam Girard dagegen, der hat noch ein Jahr über diese Saison hinaus Vertrag für 5 Millionen. Der ist 27 Jahre alt und ich denke mal, der wird sich da im zweiten Verteidigerpaar wahrscheinlich, müssen wir einmal die Line-Up der Penguins aufrufen, der wird sich sicherlich dann irgendwo im zweiten Verteidigerpaar einsortieren und entsprechend dort dann spielen können. Bei den Fs war er so ein bisschen auch ins dritte Verteidigerpaar mit abgerutscht. Ich hatte erwähnt, Sam Molinsky ist jemand, der einen ähnlichen Stil spielt wie Sam Girard, der jetzt auch frisch einen Vertrag unterschrieben hat, dessen Vertrag weniger hoch dotiert ist als der von Sam Girard. Und dementsprechend war Girard dann quasi überflüssig und die Fs konnten sich eben den Luxus leisten, dass sie ihn dort abgeben. Genau, aktuell wird er im zweiten Verteidigerpaar bei den Penguins gelistet, zusammen mit Chris Letang. Muss man eben abwarten, wie sich das Ganze dann dort einsortiert. Und Brett Kulak im dritten Verteidigerpaar zusammen mit Sam Molinsky. Die Fs haben dann auch drei, finde ich, sehr interessante Verteidigerpaare. Aber lass uns einmal kurz noch bei Pittsburgh bleiben. Natürlich eben auch vielleicht dieser Trade vor dem Hintergrund, dass man sagen kann, okay, sie werden vielleicht mit ihm verlängern, dann jetzt in diesem Sommer oder im nächsten Sommer, oder aber man kann ihn zur nächsten Trade-Deadline, also Sam Girard, da auch entsprechend wieder abgeben und hat da wieder die Möglichkeit, sich noch mehr Draft-Picks zu holen. Nur im Vergleich, die Penguins haben dieses Jahr 5 Draft-Picks in den ersten 3 Runden, nächstes Jahr 5, 2028 haben sie jetzt sogar 6 Erstrunden-Draftpicks, also 6 Draftpicks in den ersten 3 Runden, also 16 Picks in den nächsten 3 Jahren in den ersten 3 Runden. Das ist schon richtig, richtig viel und damit können sie sicherlich entweder das Team dann nochmal verstärken, was junge Spieler, was Prospects betrifft, oder aber den ein oder anderen Trade machen, um das Team mit etwas älteren Spielern, etwas etablierteren Spielern dort zu verstärken. Also viele, viele Möglichkeiten für Kyle Dubas und aus Sicht von Pittsburgh gefällt mir der Deal gut. Was du sagen musst, und das ist dann eben auch etwas, was gleich dann auf der anderen Seite für die Fs gilt, Sam Girard ist nicht der größte Spieler, das heißt also, dass die Pittsburgh Penguins da so ein bisschen Stück weit an Physis verlieren. Girard ist, wo haben wir ihn denn, 1,78, aber du musst eben sagen, dass sie im Normalfall mit einigen anderen Spielern schon auch ein paar größere Akteure haben, wobei Chris Letang 1,83, Erik Karlsson 1,82, also wirklich riesig ist die Verteidigung nicht. Sie haben natürlich noch mit Soloyov, mit St. Ivany, mit Ryan Graves größere Spieler, die gehören aber nicht zu den besseren Verteidigern. Also auch Parker Weatherspoon zum Beispiel ist auch nur 1,85. Also das ist ein Punkt, der Pittsburgh sicherlich dann eben etwas kleiner macht. Muss man natürlich sehen, inwieweit sich das dann auswirkt. Auf der anderen Seite ist es so, die Fs bekommen mit Brett Kulak jemanden, der eben mit 1,88, 10 cm größer ist als Girard, der ein bisschen mehr Physis noch reinbringt. Sie haben mit Makar und Molinsky auch zwei eher kleinere. Devon Taves ist auch nicht so mega groß. Manson Don noch mit dazu und Brent Burns, die sind natürlich etwas größer gewachsen. Und das ist dann eben vielleicht etwas besser kombiniert. Ich habe eben auch gesagt, die Paare, also wenn man sich das Ganze anschaut, erste Verteidiger war Taves und Makar, brauchen wir nicht drüber reden. Josh Manson, Brent Burns, etwas andere Kombi. Manson mit seiner Physis, Burns, große Reichweite, auch interessantes Verteidigerpaar und eben jetzt Brett Kulak zu Sam Molinsky mit dazu. Kulak auch eher dann derjenige, der vielleicht eher solide defensiv spielen soll. Der hat die letzten beiden Jahre im Stanley Cup Finale gespielt. Er hat letztes Jahr auch Ekholm gut vertreten in den Playoffs. Ich glaube 23 Minuten Eiszeit oder so. Also auch eben jemand, der Erfahrung mitbringt, der weiß, wie man einen tiefen Playoff-Lauf hat. Und für die Fs finde ich den Trade gut. Mir gefällt nicht ganz, dass sie dafür noch einen Zweitrunden-Pick mit oben drauf gegeben haben, aber es gibt eben noch einen weiteren Vorteil für Colorado bei diesem Geschäft. Sie sparen 2,25 Millionen an Salary Cap Space ein. Sam Girard hat oder verdient 5 Millionen, habe ich eben erwähnt. Brett Kulak 2,75, also die Differenz ist das, was die Fs jetzt aktuell mehr unterm Salary Cap zur Verfügung haben. Und ihr habt mir heute auch schon geschrieben, dass jetzt ungefähr, glaube ich, 8,7 Millionen dabei rauskommen, beziehungsweise wohl der Platz, um Sidney Crosby holen zu können vor der Trade-Deadline. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Der Mann erzählt seit 1,5, 2 Jahren, dass er nicht aus Pittsburgh weg möchte. Er spielt mit den Penguins jetzt eine wirklich überraschend gute Saison und zum aktuellen Zeitpunkt liegt Pittsburgh auf Position 2 in der Metropolitan Division. Die hätten Heimrecht aktuell gegen die New York Islanders. Da würde ich nicht sagen, dass sie da chancenlos sind. Und wenn man auch jetzt Olympia gesehen hat, wenn man gesehen hat, dass Sidney Crosby im Interesse seiner Mannschaft, im Interesse des Landes darauf verzichtet, dass er im Finale aufläuft, was er ja wahrscheinlich gekonnt hätte, und dann wäre er eben angeschlagen gewesen, hätte vielleicht seine 4-5 Shifts gehabt, hat er gesagt, nein, ich möchte, dass mein Team die beste Chance hat zu gewinnen. Und so jemand, der so wenig auf sich selbst achtet und so wenig sich selbst auch in den Vordergrund stellt, dass dieser Spieler jetzt plötzlich all das, was er die letzten Jahre gesagt hat, mit Füßen tritt und einer Fanbase, die ihn jetzt über 2 Jahrzehnte unterstützt hat, quasi das Herz bricht, um dann zu sagen, also ich möchte jetzt unbedingt mit Nathan MacKinnon zusammenspielen und ich möchte jetzt unbedingt mit der Colorado Avalanche spielen und ich möchte einen Stanley Cup gewinnen, den ich schon mal gewonnen habe, 3-mal. Also jetzt ja auch nicht so, dass man sagen kann, naja, er hat jetzt nur einen gehabt und nur zu Beginn der Karriere, er hat 3 Stanley Cups gewonnen. Der letzte ist auch noch keine 10 Jahre her. Und es fällt mir echt schwer, da zu glauben, dass Sidney Crosby sagt, okay, ich möchte jetzt nach Colorado, ich möchte nach Denver und möchte mit den Avs nochmal einen tiefen Playoff-Lauf haben. Auch aus Sicht der Avs übrigens, natürlich kannst du jetzt sagen, Sidney Crosby kannst du immer gebrauchen. Ja, das stimmt. Aber, komme ich gleich auch noch zu, es geht natürlich auch darum, wie kommt er denn jetzt aus Olympia raus? Was hat er denn jetzt für eine Verletzung? Wie schwer ist diese Auswahl? Wie lange wird er seinem Team fehlen? Und wenn du jetzt einen Trade machst für Sidney Crosby und dann ja auch nochmal was abgeben musst, entsprechend für einen Spieler, der, ich weiß gar nicht, wie lange der Vertrag, läuft er noch ein Jahr? Genau, der über diese Saison hinaus auch noch ein Jahr Vertrag hat. Du hast nächstes Jahr auch nochmal die 8,7 Millionen, die du auch unterm Salary Cap Space unterbringen musst bei den Avs. Cale Makar bekommt einen neuen Vertrag, wahrscheinlich diesen Sommer oder irgendwann in den nächsten, in den Monaten danach. Also, das sind alles so Punkte. Natürlich sportlich, klar, MacKinnon mit Crosby zusammen, super Paarung. Aber nochmal, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass Sidney Crosby das in irgendeiner Form fordert und ohne, dass er selber aktiv auf die Penguins zugeht, passiert da gar nichts. Er hat eine No-Movement-Clause und da steht cannot be traded, sent to minors or waived without player approval. Also, keinerlei Bewegung aus dem Kader der Penguins raus, ohne dass Sidney Crosby das Ganze abnickt. Ich glaube nicht, dass Crosby bei einem anderen Team spielen wird nach der Trade-Deadline. Aber wie gesagt, das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen Futter für die Spekulationen, die es in den letzten Jahren immer mal gab. Aber auch nochmal, sie sind in der Playoff-Position. Sie haben theoretisch Heimrecht im Moment. Ich weiß nicht, wie das in irgendeiner Form funktionieren sollte. Er würde wirklich quasi sein eigenes Denkmal, seine Legacy zerstören. Und ich glaube schon, dass Crosby jemand ist, dem das wichtig ist, dem diese Treue wichtig ist, dem Loyalität absolut wichtig ist. Und das spricht alles dagegen, dass Sidney Crosby Pittsburgh verlassen wird. Das also der erste Trade vor der Trade-Deadline. Und die Trade-Deadline selber, die ist dann am 6. März um 21 Uhr. Das ist Freitag nächster Woche um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Da werde ich sicherlich wieder eine Folge machen. Vielleicht mache ich auch wieder einen YouTube-Livestream dann irgendwie ab vermutlich 18 Uhr oder so etwas. Und werde da entsprechend dann die Trades, die passiert sind, einordnen. Also das ist mein Plan. Sehr gerne auch dazu Feedback, ob euch das gefällt, ob ihr gerne auch dann diesen Livestream mit anschauen würdet. Und vielleicht auch mal so ein bisschen, wie sieht's aus in Zukunft? Wäre das auch ein Thema, dass man sagt, vielleicht einmal die Woche einen NHL-Livestream? Ich weiß nicht, ob ich dann den Montag nehmen würde nach dem Wochenende. Das ist auch eher so, da sind ja zum Beispiel auch die Jungs von der Oilers Nation unterwegs. Vielleicht bietet sich dann tatsächlich irgendwo, weiß ich nicht, der Freitag an, dass man sagt, okay, der Freitag vom Wochenende nochmal, was ist passiert, was liegt jetzt an, muss ich schauen. Also im Hinterkopf, auch da, wenn ihr da selber irgendwie Feedback habt, Ideen habt, könnt ihr euch da gerne melden. Das also der 6. März. Und das nächste Datum, was aus deutscher Sicht wichtig wird, das sind der 13. und 14. März. Jetzt werden sich wahrscheinlich alle fragen, wie 13. und 14. März. Was soll da wichtig sein? Da sage ich, naja, da ist doch Düsseldorf. Da ist Düsseldorf, Leute. Auch da wird wahrscheinlich bei vielen noch keine Glocke klingeln. Und dann werde ich euch jetzt einfach mal darüber informieren, was denn am 13. und 14. los ist. Es geht schon los mit dem Titel. Es ist der Hockey Day in Germany. Also ihr werdet ja sicherlich in der DEL, in den Arenen, ihr werdet in der DEL 2, ihr werdet in den Oberligen, in den Regionalligen gehört haben, dass am 13. und 14. März der Hockey Day in Germany ist. Mal davon abgesehen, dass Hockey Day ein Tag ist und wir über zwei Tage reden. Ein Hockey Day in Germany beinhaltet für mich, dass Eishockey in Deutschland im Fokus steht. Also der Sport unabhängig von den Ligen. Das wäre für mich ein Hockey Day in Germany. Ich glaube, es gibt sowas wie der Tag des Amateursports oder Tag der Finals irgendwie im Fußball. Und da gibt es, glaube ich, diverse Finalspiele, Landespokal, Kreispokal und sowas ähnliches, glaube ich. Wie gesagt, so würde ich mir das vorstellen. Nochmal, ich würde mir halt vorstellen, dass man sagt, da gibt es ein Spitzenspiel in der DEL. Vielleicht terminiert man die Spieltage ein bisschen auseinandergesetzt, dass man sagt, weiß ich nicht, um 15 Uhr spielt die Regionalliga, um 18 Uhr spielen Oberliga und DEL 2 und um 20 Uhr beginnt der DEL-Spieltag. Irgendwas zeitversetzt. So, und abends dann, wenn man das denn koordiniert, um 23 Uhr gibt es 2, 3 Spiele in der NHL mit deutscher Beteiligung. Vielleicht sogar gegeneinander. Vielleicht eben Senators gegen Red Wings oder Seattle gegen Utah. Also irgendwo, dass du immer deutsche Beteiligung hast. Über die Nacht geplant dann auch, dass du sagen kannst, hey, ich kann ab 15 Uhr live Eishockey gucken. Ich kann im Fernsehen Eishockey gucken, die Nacht durch. Und dann eben vielleicht auch von mir aus noch versetzt, dann am nächsten Tag auch nochmal weiter irgendwie oder man versetzt die Ligen, dass die einen am Freitag spielen, die anderen am Samstag. Das wäre für mich ein Hockey Day in Germany. Jetzt gehe ich davon aus, dass niemand von euch irgendwo so etwas gehört oder mitbekommen hat. Das ist auch schwer vorstellbar, denn es ist kein Hockey Day in Germany, sondern es ist maximal ein NHL Day in Germany. Interessant ist aber übrigens, dass diese Tage, zumindest so wie ich sehe, in den anderen Ländern NHL Global Fan Tour heißen, denn darauf wird verlinkt auf der NHL-Seite. Zum Beispiel gab es das im Oktober in Prag, in Helsinki. Es gab die NHL Fan Tour im Rahmen der Global Series in Stockholm und es gab im Januar in Lappland nochmal eine NHL Global Fan Tour. Also das mal zum Namen und Scope, den sie haben. Aber gut. Ansonsten zitiere ich erstmal aus der Pressemitteilung, die sagt: Um die wachsende Popularität des Eishockeys in Deutschland zu feiern, veranstaltet die National Hockey League NHL am 13. und 14. März den ersten Hockey Day in Germany. Ziel der Initiative ist es, das Land im Zeichen des Eishockeysports in all seinen Facetten zusammenzubringen. Im Mittelpunkt des Hockey Day in Germany stehen der NHL Saturday, presented by Fastenal, auf Sky Sport mit der Partie der Anaheim Ducks gegen die Ottawa Senators sowie eine Live-Veranstaltung in Düsseldorf. Der Hockey Day in Germany in Düsseldorf bietet 2 Tage lang familienfreundlichen Spaß auf dem Gustav-Gründgens-Platz am 13. März von 17 bis 21 Uhr und am 14. März von 11 bis 21 Uhr. Die Veranstaltung in Düsseldorf ist kostenlos. Dann kommen noch die Möglichkeiten. Unter anderem ist der Stanley Cup da. Man kann Fotos mit dem Stanley Cup machen. Es gibt 20 verschiedene Aktivitäten. Es gibt so einen Schusswettbewerb, NHL, EA Sports. Stationen, Bubble Hockey. Es gibt eine Malvorlagen zu den Maskottchen. Es gibt Quiz, Fanwettbewerbe, Showcases von Local Communities, okay, spricht schon mal ein bisschen mehr dafür. NHL Merchandise, Auswahl an Speisen und Getränken. Dann steht da Sky Sport Studio Crew vor Ort mit Live-Vorberichterstattung und Kommentar von Sky-Experte Patrick Köppchen und Kommentator Olivier Swartjes, also die Jungs, die für Sky dann auch die NHL-Spiele entsprechend kommentieren. Ich weiß nicht, ob dann der Kommentar auch dort erfolgt. Kann ich nicht sagen, ob die da in der Box sitzen und man das dann dort entsprechend hören kann. Und eine Public Viewing Party von Sky Sports NHL Saturday presented by Fassender mit Übertragung des Spiels Anaheim Ducks gegen die Ottawa Senators. Also, erstmal grundsätzlich, ich finde es super, dass die NHL in Deutschland präsent sein möchte und in Deutschland so einen Tag veranstaltet. Das, was ich zum Beispiel kritisiert habe nach dem Fiasko bei der Global Series, ist, dass sie ja gar nicht in Deutschland da sind, dass sie zum Beispiel dann eben auch in München nicht sichtbar waren, als dort entsprechend die Buffalo Sabres zu Gast waren, dass man davon eigentlich nichts mitbekommen hat in der Stadt. Das ist eben etwas, wo ich sage, okay, gut, dass sie jetzt da sind. Ich weiß nicht, inwieweit die Werbung in Düsseldorf ist. Vielleicht ist das auch nochmal eine Gelegenheit, davor, danach, währenddessen mit Kollege Schwickerath zu telefonieren, der da sicherlich dann auch vor Ort sein wird. Das ist eben auch einer der Punkte. Dann ist es natürlich so, der Stanley Cup ist da genial, finde ich super. Ich finde es auch gut, dass sie Sky mit involvieren als den übertragenen Sender in Deutschland, dass die mit dabei sind, dass eben dort entsprechend auch die Experten mal anfassbar sind, wahrscheinlich vielleicht auch Fragen beantworten, Fotos und so weiter, kann ich mir vorstellen. Also das sind alles Dinge, die gut sind, die die NHL vernünftig macht. Wie gesagt, Name, Blödsinn, dass man das Ganze in Düsseldorf macht, finde ich auch, sagen wir mal, interessant, weil Düsseldorf ja im Normalfall nicht der Standort sein wird, in dem ein mögliches NHL Regular Season Game stattfindet. Also bei allem Respekt vor Düsseldorf und der Arena da, es sei denn, man geht halt in das Stadion, aber ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Regular Season Game, wenn die NHL zurückkommt, in Düsseldorf stattfindet. Das findet statt in München, in Mannheim, in Köln oder in Berlin. Einer der vier Standorte, vielleicht sogar mehrere, wenn man clever ist. Und dann, oder ja, ob es mehrere clever macht, weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall einer der vier Standorte müsste es sein. Und deswegen ist Düsseldorf schon wieder schon so ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich hat die DEG da spielfrei an dem Freitag, an dem Wochenende vielleicht auch, kann ich nichts zu sagen. Und deswegen bietet sich das Ganze an. Was ich dann schon wieder nicht verstehe ist, wir reden über das Spiel Ducks gegen Senators. Bei aller Liebe, was haben die Ducks mit NHL Hockey in Germany zu tun? Also es gibt ja diverse Teams, in denen NHL-Spieler sind, die aus Deutschland kommen. Und ich habe ja eben schon gesagt, Utah gegen Seattle wird wahrscheinlich von der Uhrzeit nicht passen. Dann suchst du eben raus Detroit gegen Ottawa. Gab es, meine ich, jetzt auch schon irgendwann mal an einem Samstag. Also das wäre ja eben eine Möglichkeit. Minnesota gegen irgendwen. Also da kannst du gegen eine andere Mannschaft eben, wo ein deutscher Spieler ist. Das ist natürlich nicht gegen irgendwen. Das sind die Partien und die Teams, die man da nehmen sollte. Aber gut, wir haben zumindest ein deutsches Team mit dabei. Auch nochmal zum Hintergrund, warum man das jetzt in Düsseldorf macht. Wenn ich wirklich den Plan habe, und da sind wir wieder bei dem Punkt, wie viel davon ist wirklich ein Konzept und durchdacht? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, aufgrund des ganzen Geredes, was ich höre aus Nordamerika, dass die NHL im nächsten Jahr nach Deutschland kommen wird. So, das ist jetzt mal meine Annahme. Und nochmal, ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen anderen als einen der vier genannten Standorte nimmt. Warum wird dann dieser Tag nicht an einem der Standorte gemacht, dass man da schon mal Werbung macht? Wenn man wirklich clever und durchdacht arbeiten würde, hätte man jetzt schon das Datum für das Spiel im nächsten Jahr oder die Spiele. Dann könnte man nämlich auch mal wirklich nachhaltig sich präsent machen, dass man sagt, ich nehme jetzt einfach das Beispiel München, ich habe das damals ja schon gesagt, Hockey Day in Germany, du machst das in der Innenstadt, du machst diese Veranstaltung in der Innenstadt in München, du machst da Werbung, du sagst, pass mal auf, Leute, ich habe keine Ahnung, wann die Spiele sind, 23. November sind wir in Deutschland, nächstes Jahr, da kommen wir mit den Ottawa Senators, mit den Detroit Red Wings hierher, wir spielen hier vor Ort, ihr könnt zwei Mannschaften mit deutschen Spielern sehen. Ihr könnt jetzt schon euch darauf einstimmen. Wir haben jetzt das Maskottchen da von den Senators, von den Red Wings. Alles schon vorher, du hast über den Sommer hinaus, kannst du auch nochmal die Möglichkeit machen. Wie gesagt, was ich auch nicht verstehe, da ist mit keinem Wort, mit wirklich keinem Wort, irgendeine andere Liga erwähnt. Da steht halt Showcases von lokalen Communities. Was heißt das? Heißt das, die Meldung ist vom 23. Februar. Heißt das, man weiß jetzt am 23. Februar noch nicht, wer da präsent ist? Das ist noch nicht geplant. Das muss doch geplant sein. Da müsste doch drinstehen, wir haben die Nachwuchsmannschaft der DEG. Wir haben, keine Ahnung, die Krefelder Pinguine, die Damenmannschaft. Wer auch immer da auftritt. Hockey, man will ja Hockey verkaufen, nicht nur die NHL. Also das sind doch Sachen, so würde ich mir das vorstellen, dass man da wirklich ein Konzept hat. Und wenn ich dann wieder, das ist halt mein Punkt, ich rede mich jetzt schon wieder rein, wenn ich dann gestern wieder sehe, dass die NFL jetzt schon bekannt gibt, welches Spiel oder eine der Mannschaften, die im, ich glaube Oktober ist es, in München spielen, das Munich Game in Deutschland. Also, wie gesagt, ich verstehe immer nicht, was die NHL da macht. Da hat einer eine Idee gehabt. Nochmal, die Idee an sich, gut, super, dass man präsent sein will. Vielleicht kann man ja auch sagen, man macht das jetzt regelmäßig. Es ist dann immer das zweite Wochenende im März, NHL Hockey Day in Germany. So, kann man etablieren. Alles wirklich eine gute Idee. Aber da ist wieder nur halb nachgedacht worden und wieder nur die Hälfte gemacht worden und nicht das, was vielleicht möglich gewesen wäre und was auch in meinen Augen jedenfalls Sinn machen würde, dass man da sagt, man zieht das Ganze dann auch wirklich mal durch und hat auch mehrere Schritte und macht das eben wirklich so, dass man das nachhaltig macht. Zum einen eben an dem Standort, vielleicht sagt man dann eben, wenn man wirklich ein Konzept hat und sagt, pass mal auf, wir wollen jetzt die nächsten 4 Jahre, 5 Jahre nach Deutschland kommen, damit wir da eben auf dem Markt präsenter sind. Und dann macht man das jedes Jahr so und sagt, zweite Wochenende im März ist der NHL Hockey Day. Im Oktober, November kommen wir für mindestens ein Spiel mit 2 NHL-Teams nach Deutschland. So, dann machst du das, von mir aus machst du das dieses Jahr in Düsseldorf. Spiel ist dann in Köln. Okay, gut, ist nicht ganz das Gleiche, aber ungefähr die Region für Amerikaner ist das eh das quasi eine Nachbarstadt, also direkt nebenan sozusagen. Das ist, die Halle ist direkt daneben so ungefähr. So, dann machst du das nächstes Jahr in Berlin. Das Jahr danach machst du es in Mannheim. Dann machst du es in München. Also das wäre für mich ein Konzept, das wäre für mich sinnvoll, um diese Liga und den Hockeysport selber, Eishockey, dann auch größer zu machen. Und dann hast du immer mit dabei das entsprechende DEL-Team, DEL-2-Team, was auch immer dann am lokalen Standort ist. Du hast Nachwuchsmannschaften, du hast die Frauenmannschaften mit dabei. Vielleicht kannst du mit der PWHL das Ganze auch mal, vielleicht kriegst du es auch hin, die spielen ja auch im Moment noch, dass du dann Doppelspieltag draus machst, dass du sagst, in Anführungsstrichen, dass du sagst, du hast ein Spiel, was du überträgst, auch als Testübertragung, vielleicht dann auch auf Sky in Kooperation, dass die PWHL größer wird, dass du sagst, du machst dann das Spiel von denen von mir aus um 18 Uhr und das NHL-Spiel ist um 21 Uhr. Das sind alles Dinge, die du machen kannst. Das wäre wirklich für mich Hockey und Germany und die NHL dann eben mitverkaufen. Und das ist da jetzt so, naja, wie gesagt, nochmal, schön, dass sie das machen, schön, dass der Stanley Cup da ist, aber es fehlt noch ein bisschen was. Es ist Luft nach oben, vielleicht sogar viel Luft nach oben bei der Geschichte und da kann man sicherlich noch andere Sachen mit dazu machen. Wenn ihr erstmal vor Ort sein wollt, dann sehr gerne schreiben, wenn ihr vor Ort seid, sehr gerne auch Feedback, wenn ihr selber auch eine Meinung, Ideen dazu habt, auch gerne wieder melden, mir das Ganze mitschreiben, kann ich auch mal sammeln, auch an die NHL weitergeben, werde da auch sicherlich noch einige Nachfragen an die Liga schicken zu dem ganzen Thema. Ich kann euch jetzt schon sagen, ich werde da nicht vor Ort sein. Ich muss halt auch sagen, ich sehe da jetzt bei aller Liebe für mich jetzt auch nicht den Mehrwert, weil da ja nichts von der also es sind ja keine NHL-Verantwortlichen da. Stanley Cup, muss ich halt sagen, habe ich schon gesehen. Immer wieder schön, sicherlich würde ich auch sehr gerne sehen, aber jetzt nur in Anführungsstrichen für diese Geschichte dahin zu fahren, es sind ja dann auch immer, das muss ich auch sagen, sind ja dann auch immer meine eigenen Kosten, teilweise auch von euch mit gesponsert, gar keine Frage, aber da habe ich dann, glaube ich, wenig Ertrag. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr wirklich in Düsseldorf seid, geht dahin, schaut euch das an. Einmal, um einfach das auch mitzusehen, wie ist das Ganze aufgebaut. Diese Sachen, die sie dort haben. Also normalerweise gibt es eine Shooting Competition, Hardest Shot. Du kannst da verschiedene, auch in Amerika, so Kirmesspiele mitmachen. Du kannst dein Cappy auf Haken werfen, kannst was gewinnen. Für Kiddies ist das ganz cool. Wie gesagt, ich hoffe, sie haben auch Maskottchen mit dabei. Das ist für Kinder ja auch immer noch sehr, sehr cool. Also geht gerne hin, probiert das aus. Das macht auch wirklich, wirklich Spaß. Nochmal, ich hoffe auch, dass die Kollegen von Sky dann da ein bisschen in Anführungsstrichen anfassbar sind, nahbar sind. Auch das ist sicherlich sehr, sehr interessant. Und ja, geht dahin, nutzt das Ganze, zeigt eben, dass Interesse da ist. Also das ist ja schon ein Punkt, das wird sicherlich auch wichtig sein für die NHL. Zeigt, dass Interesse da ist in Deutschland, dass Interesse an der NHL da ist, am Hockey, wie sie das ja dann auch jetzt mit formuliert haben. Und eben entsprechend nehmt das Ganze auch wahr, damit es dann nicht doch wieder in der Versenkung verschwindet, sondern vielleicht eben ein kleiner Auftakt für eine Geschichte ist, die dann wesentlich größer wird. Bin ich also gespannt, auch was die Liga dann dazu sagt, wenn ich da mal nachfrage. Das also nochmal, 13. 17 bis 21 Uhr, 14. 11 bis 21 Uhr auf dem Gustav-Gründgens-Platz in Düsseldorf. Dann geht die Liga weiter thematisch am 16. bis 18. Da ist das NHL General Managers Meeting in Florida. Auch da werden wieder wichtige Dinge besprochen. Da geht es auch darum, teilweise dann in Richtung Regeländerung, vielleicht auch in Richtung anderer Geschichten, die wichtig sind in der Liga, auch immer wieder interessant. Allerdings eben auch nach der Trade-Deadline. Also die Trades sind dann ja schon durch. Am 19. März hat die NHL noch geschrieben, gibt es ein NHL Stanley Cup Final Rematch Florida in Edmonton. Und das ist insoweit interessant, wenn wir bei Themen für den Rest der regulären Saison sind. Die Florida Panthers sind natürlich eine Mannschaft, die gerne ihren Titel verteidigen möchte. Aktuell sind sie aber außerhalb der Playoff-Plätze und zwar relativ deutlich. Das sind 8 Punkte Rückstand auf die Boston Bruins, die den zweiten Wildcard-Platz haben in der Eastern Conference. Und dazwischen sind auch noch 5 andere Teams. Da sind zum Beispiel die Capitals, die Senators und die Maple Leafs. Alle 3 waren letztes Jahr in den Playoffs. Also, das zeigt schon, dass es sehr schwer wird für Florida überhaupt in die Playoffs reinzukommen. Traue ich ihnen das zu? Ja, nur es sind eben diese 8 Punkte, 5 Teams. Dazu kommt, und das ist auch eine große Thematik, Verletzung. Seth Jones ist verletzt, Barkov ist noch nicht wieder da, wird wahrscheinlich auch die reguläre Saison verpassen, obwohl er ja jetzt auch schon auf dem Eis war. Also das eben auch etwas, wo man da entsprechend noch warten muss, wann er wieder zurück ist. Und Verletzungen generell werden auch ein Thema werden. Aber bleiben wir mal bei dem Punkt jetzt auch Florida Panthers in Richtung Playoffs, in Richtung Endrunde dann entsprechend, Ende der Hauptrunde auch. Und das Ende der Hauptrunde ist dann am 16. März. Da gibt es 6 Spiele in der NHL. Das ist ein Donnerstag, also Deutschland dann Nacht von Donnerstag auf Freitag. Letzte Spieltag der Regular Season bis jetzt. Kann durchaus sein, dass durch Spielausfälle dann vielleicht an dem Tag danach nochmal eine Partie stattfindet. Das hatten wir vor 2 oder 3 Jahren tatsächlich. Da habe ich, glaube ich, sogar das letzte Saisonspiel kommentiert. Da ging es noch darum, wer welche Position hat. Ich glaube, das war Fs gegen Predators. Und dann war es so, das war ein Nachholspiel. Und durch das Nachholspiel wurde noch entschieden, wer irgendwie auf 1 ist. Und ob die Predators eben entsprechend irgendeinen ersten oder zweiten Wildcard-Platz hatten, glaube ich. Also kann durchaus so ein Nachholspiel dann auch noch Einfluss haben. Natürlich geht es insgesamt darum, wer kommt denn überhaupt in die Playoffs rein? Also nicht nur, ob die Panthers reinkommen als Titelverteidiger und die Chance haben auf einen Threepeat, sondern auch die anderen Teams, eben erwähnt, Boston Bruins, letztes Jahr nicht dabei, Buffalo Sabres, seit langer, langer, langer Zeit nicht dabei. Über Pittsburgh haben wir eben geredet mit Sidney Crosby, die Red Wings auch schon länger nicht mit dabei, sind auch aktuell in einem Playoff-Platz. Gelingt den Mannschaften allen dort eben entsprechend auch auf dieser Position zu bleiben. Wir haben im Westen die Situation, Seattle die letzten Jahre nicht in den Playoffs, Utah die letzten Jahre nicht in den Playoffs gewesen, auch als Arizona nicht. Und Anaheim, auch ein Team, was schon länger auf eine Playoff-Teilnahme wartet. Auch das sind Teams, wo man eben abwarten muss, kommen sie rein. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch so Mannschaften wie eben zum Beispiel Los Angeles, die aktuell nicht in den Playoffs sind. Panarin geholt, Fiala verloren nach dem Olympischen Eishockey-Turnier. Du hast die Jets, die großen Rückstand auch haben mittlerweile. 11 Punkte sind das da, noch mehr als die Panthers. Die waren letztes Jahr das beste Team in der regulären Saison, drohen jetzt die Playoffs zu verpassen, Winnipeg. Also auch das sind alles Thematiken drumherum. Dann Verletzungen. Ich habe es eben erwähnt. Kevin Fiala fällt aus. Auf jeden Fall die reguläre Saison. Verletzung aus dem Olympiaturnier. Sidney Crosby, habe ich auch erwähnt, fällt auch aus. Aktuell ist angeschlagen. Mikko Rantanen wird mindestens 2 Wochen verpassen, ist die Information der Dallas Stars. Vielleicht sogar die komplette reguläre Saison und dann eben Richtung Playoffs wieder fit sein. Was ist mit den anderen, die auch teilweise angeschlagen waren? Was ist mit einem Morrissey? Marchand war, glaube ich, nur sick. MacKinnon hatte zwischendurch was. Was ist auch mit den Auswirkungen aus den Olympischen Spielen jetzt? Wie fit sind die Spieler? Wir hatten letztes Jahr den Fall, das hatte ich dann auch gesagt, nach dem Four Nations Face-Off, dass man auch zum Beispiel bei Connor McDavid das Gefühl hatte, dass er einfach auch physisch leer war, dass er durch dieses intensive Turnier mit den paar Spielen innerhalb von einem kurzen Zeitraum einfach müde war und eine Zeit gebraucht hat. Er hat ja auch zwischendurch dann immer wieder Spiele verpasst. Gilt das dieses Jahr auch für andere? Wie kommen die Jungs zurück? Wie gesund sind die? Inwieweit können die vielleicht auch Momentum mitnehmen? Oder aber inwieweit hat das auch Auswirkungen? Die kanadischen Spieler zum Beispiel, haben die jetzt einen richtigen Rucksack? Inwieweit werden die natürlich auch ein bisschen getriezt? Was gibt es da an Trash-Talk? Klar, das gibt es auch. Aber einfach auch, wie kommen die Teams raus? Wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, dass man den Unterschied auch hat, 27 Spiele oder 24, das hört sich jetzt nicht so viel an. Auf der anderen Seite, wenn du 27 Partien noch hast und du hast 6, 7, 8 Spiele abgestellt zu Olympia und die haben eben auch bis zum Halbfinale, dann einige auch im Finale gespielt, was bedeutet das jetzt für die nächsten Wochen? Teilweise, was bedeutet das sogar für die nächsten Nächte? Wer ist überhaupt im Einsatz? Die waren ja jetzt im Weißen Haus, bei Donald Trump, übrigens Side Note da, also ganz ehrlich, wenn ich dann jetzt lese, dass dann gesagt wird, jetzt darf man sich nicht mal mehr über den Titel freuen. Niemand hat kritisiert, dass sich die Amerikaner über Titel gefreut haben und die Geschichte mit Johnny Gaudreau, mit seinen Kindern, mit dem Trikot, mega, richtig gut gemacht. Aber das, was dann da drumherum gemacht wird, ist für mich einfach, wenn man da selber nicht einsieht, welche Auswirkungen das hat und welche Signalwirkungen das hat und welche Außenwirkung das dann auch hat, da muss man schon echt wirklich sehr ignorant sein oder aber eben dann auch gar kein Verständnis dafür hat, dass eben Sport nicht unpolitisch ist und speziell, wenn ich mich mit Politikern, mit Offiziellen umgebe, dass das schon politische Signalwirkungen hat. Und wenn man dann noch diese Geschichte hat, so ungefähr im Telefonat, naja, ich muss ja die Damen, die muss ich ja eh einladen, wenn das dann der Präsident sagt, das ist dann eben der Unterschied. Dass ein Präsident anruft und gratuliert, ist normal. Das passiert bei uns. Wir hatten eine Geschichte bei Olympia, wo, glaube ich, Merz irgendeinen, der, ich meine, Rodler angerufen hat und der hat ihn halt weggedrückt, weil er die Nummer nicht kannte. Ist ja auch erstmal in Ordnung. So, das passiert, dass man da gratuliert als Staatschef und dass man auch so einem Team gratuliert. Gar keine Frage. Das ist nicht das Problem. Aber dann wieder dieser Spruch, naja, wisst ihr, ich muss die Mädels ja auch einladen. Hihihi. So, das zeigt doch schon wieder die Gedankengänge und den Respekt gegenüber den anderen. Und dass dann danach die Spieler überrascht sind teilweise, wie die Kritik ist, oder auch Offizielle überrascht sind, wie dann die Kritik ist, also das kann ich dann nicht nachvollziehen. Aber naja, gut, bin jetzt da an der Stelle so ein Stück weit abgedriftet. Zurück zum Thema, es gibt einige, die eben nicht im Weißen Haus waren, zum Beispiel Brock Nelson, der kann spielen. Es gibt andere, die waren im Weißen Haus, die haben diese Feierlichkeiten mitgenommen. Da ist offen, zum Beispiel bei einem Matthews, kann der für die Maple Leafs spielen. Auch bei anderen, die Reisetage hatten, müssen wir sehen, inwieweit sie die ersten Partien mit absolvieren. Diese Partien sind wichtig für Seeding, die sind wichtig für die Playoff-Platzierung. Also auch das wird ein Punkt sein. Über Erschöpfung, Verletzung hinaus auch nochmal eine weitere Variable, die sich auswirken kann, dann entsprechend auch auf den Rest dieser NHL-Saison. Dann kommen wir mal zu den Daten zurück. Wir haben vom 22. April bis zum 2. Mai die Unter-18 World Championships in der Slowakei, sicherlich auch interessant, was Prospects betrifft. Vom 15. bis 31. Mai sind die World Championship, also die Weltmeisterschaft in Zürich und in Fribourg in der Schweiz. Dann gibt es den Memorial Cup Ende Mai und am 31. Mai startet bis zum 6. Juni die NHL Scouting Combine in Buffalo. Und in Buffalo ist ja dann nachher auch der Draft. Anfang Juni startet das Stanley Cup Final. Das letzte Datum, an dem ein Spiel, also dann Spiel 7, stattfinden könnte, ist der 21. Juni, also in der Nacht vom 21. auf den 22. Juni. Das ist ein Sonntag. Da wäre das mögliche Spiel 7 von einem Stanley Cup Final. Das wäre das späteste Datum. Hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, wie zum Beispiel die Conference Finals laufen. Letztes Jahr war das letzte Datum, Spiel 7 wäre am 20. Juni letztes Jahr gewesen. Also das ungefähr für euch. Dann findet direkt danach am 26. und 27. Juni der NHL-Draft statt in Buffalo. Und die Draft-Lotterie, die findet irgendwann vorher statt. Da gibt es aber noch kein Datum. Ist ja dann auch erstmal zu sehen, welche Teams dann mit dabei sind. Draft-Picks haben ja dann auch noch einen Einfluss darauf, je nachdem, wer dann da entsprechend dann Chancen hat auf die Ping-Pong-Bälle, um dann im NHL-Draft auf der ein oder anderen Position zu landen. Und dann geht am 1. Juli schon die Free Agency los. Ist jetzt etwas über 4 Monate hin, aber ja, dann doch nicht mehr so weit entfernt. Also sehr, sehr kompakt, was jetzt die nächsten Wochen speziell betrifft. Natürlich nochmal die Trade-Deadline nächste Woche. Wir werden da auch noch weitere Themen haben, zum Beispiel ein Jeff Skinner ist jetzt verfügbar, der hat den Vertrag aufgelöst mit den San Jose Sharks. Dann für mich ist zum Beispiel klar, dass Minnesota ein sehr interessantes Team wird. Bill Guerin hat ja mit Quinn Hughes jemanden schon geholt, der zu den absoluten Topspielern gehört. Sie sind weiterhin nach der Suche auf der Suche nach einem Center. Trocheck vielleicht auch andere Kadri, die da mit reinspielen könnten. Diverse andere Teams, die sich verstärken wollen. Also das wird sicherlich interessant sein die nächsten Wochen. Dann eben, wie gesagt, der NHL Hockey Day in Germany, 13. 14. habe ich euch darauf hingewiesen. 16. April endet die reguläre Saison, 18. beginnen die Playoffs und dann triggern so ein bisschen nach und nach dann auch die verschiedenen anderen Ereignisse mit rein. Ich hoffe, das war heute vielleicht ein ganz guter Überblick, um wieder reinzustarten in die NHL-Saison. Hockey bei Olympia ist kaum vorbei, da geht es eben schon weiter. Aber das war von vornherein klar, das war eben auch die Idee dahinter. Auch das wird Auswirkungen haben, wie es jetzt weitergeht, darauf, was die Besitzer denn zum Thema Olympia und Teilnahme der NHL-Spieler sagen, ob es dann irgendwann diese Tendenz gibt, eher nur noch das eigene Turnier wahrzunehmen und das eine Alternativveranstaltung wird. Das bleibt abzuwarten. Olympia ist immer noch etwas sehr Besonderes, weil da ja auch andere Sportarten mit dabei sind. Aber wie gesagt, das sind jetzt alles erstmal Zukunftsthemen. Für heute würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast. Bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform. Teile die Links zur Sendung. Und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf 2 Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.